Es war ja schon angekündigt, mein Thema ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Und mein Leitgedanke steht in 1. Samuel 16, Vers 7. Der lautet, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Eben klang es bei dir schon an, Spiele, die wir früher gemacht haben. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ach, wie oft habe ich das mit unseren Kindern und mit Enkel und Urenkel schon gespielt, wenn man auf Reise war im Auto und so. Und wie oft ist es auch passiert, wenn es zu schnell erraten war, dass man schnell was Neues ausgedacht hat, damit die anderen noch ein bisschen länger raten können. Ja. Oder wir haben gespielt Topf schlagen, Augen zubinden und dann den anderen mal rumgedreht, bis er so ein bisschen die Orientierung verloren hat und dann mit dem Holzlöffel suchen, wo der Topf ist, wo die Überraschung war. Oder blinde Kuh war genauso. Das sind alles unsere Kinderspiele gewesen, die wir sehr gerne gespielt haben. Da gehörte nicht viel dazu, aber hat Spaß gemacht. Unsere Augen sind ein Wunderwerk. Und ich bin froh, dass wir Augen haben und sehen können. Wir können es uns ja auch gar nicht vorstellen, blind zu sein. Farben zu sehen, Natur zu sehen, uns anzusehen. Was für ein Geschenk. Ich will jetzt keinen anatomisch-physiologischen Unterricht machen, aber das Wunderwerk Auge ist so großartig. Das Sehzentrum, das liegt im Großhirn. Und die Sehbahn beginnt auf der Netzhaut. Und verschiedene Zellen nehmen das Licht und die Farbe auf. Und dann geht es blitzschnell über Neuronen in das Sehzentrum. Und dann haben wir ein Bild. Wunderbar. Aber sind wir uns dessen bewusst, dass wir Augen haben zu sehen? Und was machen wir mit unseren Augen? Was sehen wir? Meine Mutter hat mich mal, ich war 14, hat mich mal mitgenommen zu einer blinden Familie. Sie hatten ein Baby bekommen, meine Mutter war Diakonin und wir mussten in ein Dorf fahren mit dem Bus. Und als es war schon Winterzeit und meine Mutter sagt, das ist die Wohnung, als wir vorm Haus standen. Ich sage, ist ja gar keiner da, ist ja dunkel. Doch, sagt sie, du wirst es sehen. Und dann klingelten wir und sie machte die Tür auf, die junge Frau. Und dann, nachdem sie hinter uns die Tür geschlossen hat, sagte sie zu mir, weil sie mich nicht kannte, darf ich dein Gesicht mal abtasten? Darf ich mal fühlen, wie groß du bist, wer du bist? Habe ich gesagt, natürlich. Aber es war für mich eine ganz sonderbare Erfahrung, dass ein Mensch mich kennenlernen wollte über Abtasten. Das hatte ich noch nie erlebt. Das ist schon, ich denke, was hat sie jetzt für ein Bild von mir? Was passiert in ihr? Sie war von Geburt an blind. Welche Farben kennt sie überhaupt? Was spielt sich bei ihr im Kopf ab? Mich hat auch immer die Lebensgeschichte von Helen Keller sehr begeistert. Diese Frau, was hat die in ihrem Leben geschafft? Sie wurde als fröhliches, gesundes Kind geboren auf einem Hof, Bauernhof und war quicklebendig und spielte auch mit dem Hund. Und als sie 19 Monate alt war, bekam sie plötzlich hohes Fieber und alle dachten, sie stirbt. Aber so wie das Fieber gekommen war, war es auch wieder weg. Zurück blieb ein Kind, was blind und taub war. Und dieses Kind war eine Kämpferin. Und als sie 5 Jahre war, haben die Eltern eine besondere Lehrerin für sie gehabt. Und diese Lehrerin hat dem Kind eine neue Welt eröffnet. Und Helen Keller war die erste Blinde, die einen akademischen Abschluss gemacht hat. Sie hat studiert, sie hat Bücher geschrieben, sie hat anderen Mut gemacht. Da gehört etwas dazu, das so anzunehmen. Ich fahre gerne Auto, noch heute. Und vor ein paar Jahren, da habe ich gedacht, ach, siehst immer die Straßenschilder so spät, musst mal zum Augenarzt gehen, neue Brille. Ich gehe hin, der sagt, kommen Sie mal, macht Messungen, kommen Sie mal im halben Jahr wieder. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir aber unsicher, ich hole mir eine Zweitmeinung. Dann habe ich rumtelefoniert, überall lange Wartezeiten, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und dann kam ich an eine Praxis und die sagte, bei welchem Arzt waren Sie? Und es rutschte mir gleich raus, bei wem. Aber die haben für den operiert und dachten jetzt, ich wollte mich zur OP anmelden. Und da hatte ich gleich die nächste Woche einen Termin. Und dann bin ich hin und die Augenärztin untersucht mich. Und dann sagt sie, sind Sie mit dem Auto hier? Ich sage, ja. Sie dürfen ab sofort nicht mehr Auto fahren. Ich sage, was? Ich brauche aber mein Auto. Ich habe schon meinen Mann gepflegt. Und da sagt sie, nein, Sie haben auf dem linken Auge nur noch 23% Sehkraft und auf dem rechten nur noch 14%. Ich sage, was? Bin ich ja blind und ich kann doch noch sehen. Sagt sie, nächste Woche ist die OP. Und ich muss euch sagen, alle, die schon so eine Operation hinter sich haben, wissen das. Ein Auge wird zuerst operiert und nächsten Tag wurde der Verband abgemacht. Und ich saß da, ich habe geguckt, das Auge zu, das Auge zu. Ich dachte, ich bin in einer anderen Welt. Plötzlich Farben, die ich lange nicht gesehen habe. So wunderschön alles. Ich hätte der Ärztin um den Hals fallen können. Links war alles so dreckig, ockerfarben. Da habe ich erst mal gemerkt, ohne dass es einem bewusst war, wie ganz langsam sich die Sehkraft verändert und man dann auf einmal dasteht und sagt, oh, jetzt ist es aber irgendwie nicht mehr ganz richtig. Wie schön ist es, wieder klar sehen zu können. Und dass wir heute die Möglichkeiten haben, durch Operationen, durch Brillen, durch Lupen, wieder sehen zu können. Wenn wir das nicht hätten, wie viel Blinde gäbe es unter uns, die abhängig wären. Ich bin dem lieben Gott dankbar, dass ich in so einer Zeit lebe, wo man das beheben kann und wo ich wieder selbstständig sein kann. Das ist wunderbar. Es gibt ja Menschen, die haben eine Farbblindheit. Die kann schwächer sein, sodass man die Farben nur schwach sieht und ein bisschen im anderen Farbton. Aber es gibt auch welche, die die Farben gar nicht unterscheiden können. Und dann ist man natürlich gehandicapt, wenn man zum Beispiel Busfahrer oder Lokführer werden kann. Geht nicht. Man sieht ja nicht, wenn das Signal rot oder grün ist, lebensgefährlich. Über das Sehen kommunizieren wir. Das fing schon im Paradies an. Was machen unsere Augen mit uns? Eva geht alleine durch den Garten, sieht diesen schönen Baum mit den Früchten und die lachen ihr so richtig entgegen. Sie geht nicht vorbei, weil sie weiß, sie darf davon nicht essen. Sie bleibt stehen und betrachtet und findet die Frucht so schön. Und dann kommt diese Stimme. Eva isst doch davon. Und sie sagt, nein, Gott hat gesagt, wir dürfen nicht. Und dann kommt diese Stimme wieder. Sollte Gott gesagt haben? Und sie sieht die Frucht. Gott will euch doch nur was vorenthalten. Und sie schaut. Und dann auf einmal, nimm doch, dann bist du so schlau wie Gott. Und sie tut es. Und sie geht zu Adam. Und Adam isst auch von der Frucht. Und plötzlich sehen sie andere Dinge, die sie vorher noch nie gesehen haben. Aber nicht positiv. Sie sehen, sie sind nackt. Und wenn Gott kommt, der jeden Abend kommt und mit ihnen spricht, was jetzt, so können wir ihm doch nicht entgegentreten. Und sie verstecken sich. Und mit dem Sehen kommt ein neues Gefühl. Das Gefühl der Angst. Das haben sie auch noch nicht gekannt. Nichts Positives. Und sie müssen aus dem Garten. Auch der erste Mord ging über das Sehen. Kain sieht seinen Bruder Abel beide opfern und Kain sieht, Gott nimmt das Opfer von Abel an. Und über das Sehen kommen negative Gedanken, Hass, Neid und er bringt seinen Bruder um. Was machen unsere Augen mit uns? Wozu nutzt du, wozu nutze ich meine Augen? Wie kann man das Sehen einsetzen? Ich kann wohin sehen, ich kann wegsehen, ich kann jemandem was nachsehen, ich kann auch etwas übersehen. Und was kommt mit dem Sehen noch in uns auf? Mit dem Sehen kommen Gefühle auf. Und wir wissen das ganz genau. Man kann fröhlich gucken, man kann entspannt gucken, man kann traurig sein, man kann verliebt sein. Da muss man nichts sagen, Kommunikation nur über die Augen. Man kann jemanden verächtlich anschauen, überheblich. Man kann jemanden bedauern. Man kann böse gucken, von oben herab vernichtend, hämisch. Manche gucken aber auch leer und abwesend. Alles kann ich im Gesicht eines anderen entdecken. Ich weiß noch, als ich hier noch unterrichtet habe in der Schule, da konnte ich ganz genau sehen, wer abschreiben wollte. Denn dann ging das immer so, hochgucken, schnell wieder runter, hochgucken, schnell wieder runter. Wann ist die Situation, dass ich mal schnell was gucken kann? Was macht sie jetzt? Ne? Manchmal musste ich schmunzeln darüber, dass das so ist. Aber so machen wir das. Wir suchen unsere Chance über das Gucken. Gehen wir doch mal die Möglichkeiten alle durch. Denn mit dem Sehen kommen die Gefühle und das Handeln. Das kommt so alles ineinander. Und das geht so blitzschnell, dass wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, was im Moment über das Sehen alles in uns passiert. Also, als ihr noch verliebt wart, da musste keiner was sagen. Der erste Kontakt geht über das Sehen. Man guckt sich an und da funkelt was. Und es dauert nicht lange, dann guckt man sich länger an. Und dann kommt das Gefühl dazu, den mag ich. Das drückt man mit seinen Augen aus, muss man noch nicht mal was sagen. Und das nehmen auch alle anderen wahr, wenn das so ist. Ich weiß, hier durften wir das damals nicht zeigen, dass mein Mann und ich verliebt waren erst, weil keiner durfte verlobt sein während der Schülerinnenzeit. Und da war es gar nicht so einfach, das erstmal geheim zu halten und sich nicht zwischendurch mal liebevoll anzugucken. So war das. Man kann aber auch liebevoll und freundlich jemanden angucken und ihm mitteilen, ich bin für dich da, ich mag dich. Der Kontakt zu anderen Menschen geschieht in erster Linie über die Augen. Und ich finde es immer schön, wenn Besuch kommt und hat Kinder dabei, die mich noch nicht kennen. Und dann geht es erstmal so ein bisschen hinter Papa und Mama vorgucken. Wer ist das eigentlich, der mir hier gegenübersteht? Man wird abtaxiert mit den Augen. Kann ich der vertrauen oder nicht? Und dann, wenn man freundlich dem gegenüber ist, auf einmal kommt das Gesichtchen vor. Und wenn man da noch was Schönes hat, sind die Kinder offen und kommen. Es ist ja merkwürdig, dass wir mit unseren Augen auch Dinge regeln können. Wenn ich was nicht sehen will, übersehe ich es, gucke weg, nur nicht. Das haben die Pharisäer auch gemacht, der Pharisäer, der Levit, in der Begebenheit vom barmherzigen Samariter, auch weggeguckt. Jetzt nicht, bloß nicht. Ich habe Angst, vielleicht kommt der und tut mir auch was, der den niedergeschlagen hat. Kein Mitleid, nichts. Keine Zeit, weggucken. Der Samariter guckt hin, ist barmherzig. Das Gefühl des Mitleids kommt über das Sehen. Und er geht und hilft diesem hilflosen Menschen. Über das Sehen lässt er sich manipulieren quasi, dass er hilft. Was für eine Waffe sind auch unsere Augen. Ich muss nichts sagen, um jemanden zu sagen, das war genug. Wenn wir unsere Kinder erziehen, manchmal genügt ein ernster Blick und das Kind weiß gleich, hier ist eine Grenze, geh lieber nicht weiter. Manchmal probieren wir es, aber dann kommt die Konsequenz dieses Blickes. Da gehört gar nicht viel dazu. Oder aber, wenn jemand da ist und so hämisch guckt und sagt, was ist denn der? Was ist der wert? Ich bin derjenige. Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, Gott, schau mich doch an, was ich alles mache. Ich verzehnte sogar Dill und Minze. Aber der da hinten, dieser Sünder, ich danke dir, dass ich nicht so will wie der. Kennen wir uns in manchen Situationen wieder, dass wir auch sagen, danke, dass ich nicht so bin wie der? Wie schnell geschieht das auch bei uns? Unsere Augen bestimmen unser Leben, unser Gefühl, unsere Arbeit. Wie viele Ehen sind kaputt gegangen über das Sehen? David steht auf seinem Balkon, guckt, es ist Krieg, Soldaten sind an der Front und er schaut runter in einen Garten und da ist die Bathseba und sie badet. Und David, über das Sehen wächst die Begierde. Und er als König kann sich's leisten, schickt jemand hin, holt ihn mir mal. Sie kann sich gar nicht wehren, der König ist es. Und er schläft mit ihr und ein Kind entsteht. Jetzt auf einmal, was mache ich denn jetzt? Den Mann, seine Möglichkeit, ihm das unterzuschieben, klappt nicht. Und dann gibt er einen Auftragmord. Er hat gesehen, Begierde, und dann handelt er. Und der Mann von der Bathseba wird getötet. Aber die Konsequenzen über seine Gier muss er tragen. Das Kind stirbt und es gibt Unruhe in seiner Familie. Dass sogar sein eigener Sohn ihm nach dem Leben steht und selbst König werden will. Was gebrauchen wir, wozu gebrauchen wir unsere Augen? Wie schnell stecken wir Menschen in eine Schublade? Ich sehe oder habe schon gehört vorher, wenn der kommt, dann. Und schon sehe ich ihn mit den Augen dessen, der mir was Negatives gesagt hat, ob ich das nicht finde an ihm. Und dann ist er in einer Schublade. Oder der sieht so und so aus, der kann ja nur so sein. Und ich behandle ihn entsprechend. Ich denke da an die Begebenheit, es gibt doch die Sendung, man sucht den Superstar auf irgendeine Weise. Und das gab es auch in England. Und die Jury saß da, der Saal war voll. Und dann kommt ein junger Mann, sieht sehr ungeschickt aus. Völlig ungeschickt seinen Anzug an, guckt schüchtern so in die Runde und die Gesichter der Jury werden aufgefangen durch die Kamera. Was will der denn hier? Der will singen? Na, du meine Güte, auch komische Gesichter flüstern im Publikum. Und als der dann noch sagt, er will die Arie Nessum Dormas singen aus der Oper Turandot. Da rollt der Leiter von der Jury nur mit den Augen und so, naja, guckt er zu seinen Kollegen. Und dann fängt der Mann an zu singen. Und plötzlich verändern sich die Gesichter der Zuhörer, auch der Jury. Einige weinen. Und als er fertig ist, da sagt der Leiter von der Jury, sie sind ein ungeschliffener Diamant. Über das Sehen war eine Vorstellung, der kann nichts, der taugt nichts, der kann nichts, was stellt er sich überhaupt hier hin? Und dann singt er. Und dann verändert sich sofort die Meinung. Und er ist ein großer Sänger geworden, Pol Pot. Das war schon etwas Besonderes. Ich glaube, wir alle haben Menschen schon in eine Schublade gesteckt, wo sie gar nicht reingehören. Das geht so schnell. Wir kennen die manchmal gar nicht. Und schon, bumm, sind sie drinne und kommen da auch so schnell nicht wieder raus. Da muss man besondere Erfahrungen haben. Habe ich erlebt, ich habe jemanden total in eine negative Ecke gestellt. Wir hatten die Gemeinde mal zu Besuch zum Grillen in unserem Garten. Und dann haben mir junge Leute geholfen, hinterher alles wieder ordentlich zu machen. Und wir haben zwei Terrassentüren zum Garten hingehabt. Und die eine haben sie nicht richtig zugemacht. Die ging immer ein bisschen schwer. Und es war Freitagnachmittag und ich bin in den Garten raus, habe noch was auf den Kompost geworfen. Und wie ich so rausgehe, sehe ich, die Tür ist nicht richtig zu. Du musst die nachher, wenn du zurückkommst, gleich zumachen. Da kam aber ein Telefonat und ich bin vorbei und das war aus den Augen, aus dem Sinn. In der Nacht wache ich auf und gucke zur Tür, die immer offen ist, weil davor das Arbeitszimmer von meinem Mann war. Das war so eine Einheit extra in unserem Haus. Steht ein Mann da. Und ich denke, nanu, Roland muss mal auf Toilette gehen. Ungewöhnlich, aber passiert ja mal. Und auf einmal, der guckt mich an, dreht sich um und dann höre ich tap, 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 tap die Treppe runter. Da denke ich, was war das jetzt? Ich gucke neben mich, mein Mann liegt neben mir. Das war einer, der nicht hier reingehört. Und normalerweise ist mein Temperament, Roland wecken und jetzt Polizei rufen und auf Nummer sicher. Aber es war, als ob mich jemand in die Kissen drückt und sagt, du schläfst jetzt. Und ich bin, ihr glaubt es nicht, sofort eingeschlafen. In Tiefschlaf. Und als ich morgens aufwache, sage ich zu meinem Mann, du, wir hatten heute Nacht Besuch. Ach, sag, da hast du aber gut geträumt. Ich sage, nee, wirklich. Und er hatte die Lektion hier in Waldfriede. Und er ging noch in den Garten, setzte sich auf die Terrasse, wollte nochmal sein Konzept überfliegen. Und als ich runterkomme und gucke zur Terrassentür vom Kaminzimmer, sage ich, guck mal, hast du die Tür aufgemacht und die Blumentöpfe umgeworfen? Und dann, kurz erzählt, er ist in die Gemeinde, ich habe gesagt, ich rufe die Kripo. Und die kamen, wollten auch gleich kommen. Und dann habe ich aus dem Küchenfenster geguckt und wir hatten unsere Rhododendronbüsche, waren noch nicht zu hoch. Ich konnte so gut durchgucken. Und da fährt ein ganz alter VW-Käfer vor und da sitzt so ein ziemlich ungepflegter junger Mensch drin. Und das fiel mir nur auf und ich gucke und dann bleibt er sitzen und beobachtet fast eine Viertelstunde ganz aufmerksam unser Haus. Oh, denke ich, der heute Nacht da war, kommt jetzt wieder. Der hat uns schon lange beobachtet und weiß, wir gehen sabbats in Gottesdienst. Und dann stieg er aus und Roland hatte unser Tor offen, also angelehnt gelassen und er kommt rein. Und da habe ich Angst gekriegt, dann habe ich die Polizei angerufen, die Kripo. Und die sagten, seien Sie ganz ruhig, ich bleibe bei Ihnen am Ohr. Ich sagte, er geht vorbei an der Haustür. Und ich habe die Terrassentüren offen. Was soll ich machen? Und er sagt, da bleiben Sie ganz ruhig, ich bin bei Ihnen. Und dann klingelte er vorne an, er kam zurück und klingelte. Und mein Herz klopfte. Und das habe ich gesagt, was soll ich tun? Machen Sie die Tür ruhig auf. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, dann stand dieser Mensch vor mir. Und ich versuchte ruhig zu sagen, bitte schön, Sie wünschen. Macht er so, zeigt mir eine Karte, Kriminalbeamter. Ich hatte ihn sofort in die Diebesschublade gesteckt. Der sieht so aus, der hat beobachtet, der kann gar nicht anders sein. Und er war eigentlich mein Helfer, der nur auf mich aufgepasst hat und die ganzen Dinge regeln wollte. So kann man es einfach machen. Es gibt aber noch eine andere Art von Sehen. Und das haben wir heute Morgen auch in der Lektion gehabt. Mose wollte Gott sehen. Er wollte ihm nahe sein. Zeig mir deine Güte, zeig mir das, Herr. Sehen, deine Barmherzigkeit sehen. Und die Propheten, die haben Dinge gesehen, die in der Zukunft waren, die sie gar nicht erahnen konnten, wie Daniel, wie Jesaja, Jeremia, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Der konnte gar nicht wissen, was da kommt. Aber Gott hat ihm ein Sehen geschenkt für das, was himmlisch ist. Mose wollte sehen. Die Güte Gottes, lass sie an mir vorbeigehen, sagt Gott. Und dann sieht er mit dem inneren Auge Gottes Güte. Sehen wir noch Gottes Güte in unserem Leben? Sehen wir noch, wo Gott uns geführt hat? Oder sind wir das immer, die das alles so gut können? Wir sind die Macher. Sehen wir noch die Wege, die Gott uns führen will? Oder sehen wir weg und sagen, ich will das aber machen? Wie oft wird gesagt, das ist meine Kraft. Ich habe mir das ausgesucht, ich bin den Weg gegangen und es war Gott, der uns geführt hat. Ich glaube, wir müssen es wieder lernen. Oder sehe ich meinen Ehepartner noch? Habe ich noch ein Auge für ihn? Oder kriege ich da auch schon langsam den grauen Star, dass ich nicht mehr sehe, dass er belastet ist vielleicht vom Beruf, dass er mal in den Arm genommen werden möchte, dass er mal merken möchte, gesagt kriegen möchte, ich hab dich lieb. Oder ist das in dem grauen Alltag mittlerweile verschwunden? Sehen wir noch unsere Kinder, die Zeit brauchen, die Liebe brauchen? Oder ist unser ganzes Leben nur noch Hektik? Ich brauche, ich will. Die Gier wird über das Sehen geweckt. Was kriegen wir heute alle, wenn ihr in der öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt? Jeder sitzt so, hier sehe ich nichts, da sehe ich nichts. Aber auf meinem Handy, das habe ich noch nicht und das müsste ich haben. Und was der gemacht hat, oh, und da ist noch eine Neuigkeit. Das Mitgefühl und das Sehen unserer Mitmenschen geht immer mehr verloren. Eine gewisse Kälte macht sich breit. Was machen wir mit unseren Augen? Sehen wir unseren Glaubensbruder noch? Sehen wir unsere Nachbarn noch, die dringend Hilfe brauchen? Haben wir einen Blick dafür, dass da einer einsam ist? Oder bin ich nur mit mir beschäftigt? Mache ich es wie der Levit und der Pharisäer? Weggucken, ich habe was anderes vor. Ich glaube, auch in der Gemeinde habe ich den kritischen Blick, um immer zu gucken, was der andere falsch macht, so wie ich es gelernt oder aufmerksam gemacht worden bin in der Ausbildung zum Lehramt, dass man sagte, passen Sie auf, dass Sie nicht den Fehler machen. Ein guter Schüler ist immer gut, da übersieht man Fehler. Und ein schlechter Schüler ist immer schlecht, da sucht man noch akribisch den letzten kleinen Fehler. Machen wir das? Suchen wir akribisch die Fehler des anderen? Denn in dem Moment stehen wir ja viel besser da. Mein Selbstwert hebt sich, wenn ich sage, wie der Pharisäer, danke, dass ich nicht bin wie der. Wir sollten uns hüten, andere über das, was wir sehen, zu verurteilen. Sehen wir noch die Natur oder gebrauchen wir nur das, was sie hervorbringt? Kann ich mich noch freuen? Sehe ich noch jetzt die Veränderung wieder mit den Jahreszeiten, das Gold, was langsam in die Bäume kommt? Ein Sternenhimmel noch? Sehe ich das noch? Kann ich mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln, Urenkeln in die Natur gehen, noch Dinge entdecken, die schön sind? Oder ist mir das alles über die Hektik des Tages verloren gegangen? Wie öffne ich meinen Tag? Komme ich morgens schon mit schlechter Laune raus? Kinder sitzen da, moin. Und dann die Kinder gucken schon, oh, Papa, Mama haben keine gute Laune heute. Und dann gehen sie schon gedämpft in den Tag, anstatt dass sie fröhlich mutig, motiviert in den Tag gehen. Überlegt mal, was wir mit unseren Augen alles anstellen können. Positives, Negatives. In Matthäus 13, Vers 13 heißt es: Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Fehlt uns das Sehen? Und in Offenbarung 3, Vers 18 heißt es zu der Gemeinde Laodicea: Ich rate dir, dass du dir Augensalbe kaufst, damit du wieder sehen kannst. Brauchen wir Augensalbe von Gott? Wie hat Jesus denn die Menschen gesehen? Wie hat er die angeguckt? Jesus konnte ins Herz sehen. Und ich bin froh, dass ich nicht anderen ins Herz gucken kann. Da wäre ich vielleicht manches Mal enttäuscht. Aber wie hat Jesus die Menschen gesehen? Jesus hat nicht alles zugedeckt in falsch verstandener Liebe. Dass man sagt, der Deckmantel der Liebe deckt alles zu. Nein, Jesus hat da an der Stelle, wo etwas gesagt und korrigiert werden musste, hat er das auch gesagt. Aber den meisten Menschen ist er mit dem Blick der Liebe begegnet. Er hat gesehen, was der Nächste braucht. Er wusste das und wie wichtig ist es, dass wir uns die Augensalbe von ihm geben lassen, dass wir den Blick der Liebe für den anderen haben, dass wir sehen, wo wir gebraucht werden und nicht übersehen und dass wir uns gegenseitig helfen auf dem Weg zu Jesus. Das ist so wichtig und deshalb lasst uns aufmerksam sein, unsere Augen prüfen. Nicht verharren in dem Blick der Gier, ich will, ich bin der Nächste, sondern in dem Miteinander. Lasst uns Gott bitten, dass wir von ihm die Augensalbe der Liebe kriegen, dass wir mit Jesu Augen unseren Nächsten sehen, nicht verurteilend, nicht skeptisch, sondern voller Liebe. Gott schenke es uns, dass wir uns so gegenseitig auf dem Weg zu ihm helfen. Amen.